Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sind jetzt nach einer kürzeren Pause wieder zurück und beschäftigen uns heute mit der NFC East. Ihr werdet euch jetzt wundern, wie kommt nicht eigentlich die AFC erst zuerst? Genau, eigentlich richtig. Wir haben leider aber ein bisschen Probleme mit der Aufnahme aktuell und sind mit Hochdruck dabei, das zu lösen, sodass wir dann diese Aufnahme euch auch dann bald zur Verfügung stellen können und wollen euch bis dahin mit der NFC East so ein bisschen die Zeit vertreiben, denn die NFC East, sie ist durchaus eine spannende Division. Auch wenn wir zwar mit den Dallas Cowboys ein Team haben, was diese Division in der vergangenen Saison wirklich dominiert hat, haben wir doch trotzdem viel zu diskutieren, denn die New York Giants starten einen Neustart mit neuem Headcoach, neuem GM und zudem wollen Washington und Philadelphia den Dallas Cowboys den ersten Platz streitig machen. Schaffen sie das? Wir werden genau drauf schauen und das mache ich natürlich nicht allein, sondern heute meinen geschätzten Experten an den Seiten, den lieben Stefan Reichel. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian.
Ja Stefan, lass uns über die Division sprechen, die ja in den letzten Jahren sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Wir hatten eine Division, wo ja teilweise ein Steckenrennen um das Playoff, um den Sieg gegangen hat. Das war in der vergangenen Saison ein bisschen anders, da waren die Dallas Cowboys das Team, was die Division gewonnen haben, wollen aber, wie ihr es gewohnt seid, von hinten anfangen, also mit dem schlechtesten Teams anfangen, und das sind die New York Giants. 4 Siege in der vergangenen Saison nur, da lief nicht viel richtig zusammen, Stefan. Ja, und deswegen hat man sich jetzt entschieden, alles neu, GM weg, Headcoach weg und ja, man dreht die Uhr nochmal auf Anfang.
Ja, genau, nachdem er letzte Saison 4-13 gegangen ist und auch wirklich keinen attraktiven Football gespielt hat und auch insgesamt ja sich die Roster-Situation nicht wirklich positiv entwickelt hat, hat man die Reißleine gezogen. Man hat Brian Daboll, den ehemaligen Offensive Coordinator der Buffalo Bills, der mit ja, den Bills und Josh Allen natürlich eine sehr, sehr gute Offense auf die Füße gestellt hat, jetzt für die New York Football Giants verpflichten können. Und als neuer Offensive Coordinator hat man Mike Kafka und als Defensive Coordinator Don Martindale. Also hier wirklich eine komplett neuer Coaching-Staff und natürlich die Hoffnung, dass es nach den wirklich sehr, sehr negativen Tendenzen in den letzten Jahren jetzt ja, zu einem positiven Umschwung innerhalb des Rosters als auch für die Zukunft generell der Giants zu sein wird.
Ja, genau. Das ist der große Neuanfang, den man jetzt gemacht hat, auch mit Josh Gönn hat jemand auch geholt, auch von den Bills. Also von da hat man da mal ein bisschen auch zugeschlagen bei dem Team, was ja wirklich aktuell auf einem sehr, sehr guten Niveau befinden sich, die Buffalo Bills. Und man hat natürlich dann auch noch andere, weitere, wirklich auch namhafte Coordinator geholt. Einen Don Martindale von den der Baltimore Ravens, wo er jahrelang eine gute Defense gestellt hat. Oder auch mit dem Offensive Coordinator Mike Kafka, ja, von den Kansas City Chiefs gekommen ist. Also da merkt man schon, man möchte jetzt hier auch viele gute Sachen machen. Und wenn wir uns auch den Draft, wir hatten es ja besprochen in unserer Review, auch anschauen, da haben wir ja auch viele tolle und spannende Namen verpflichtet. Natürlich jetzt mit Blick auf die kommende Saison, Stefan, da wird jetzt natürlich, glaube ich, erstmal anstehen, okay, welche Spieler ja haben das Zeug, um langfristig in der Franchise mit dabei zu sein. Da werden wir uns natürlich, du hast es doch schon ein bisschen angeklungen, mit dem Quarterback beschäftigen, mit Daniel Jones. Ist jetzt in seinem 5. Jahr, es ist jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance zu beweisen, ob er die langfristige Lösung bei den New York Giants sein kann. Was traust du Brian Daboll, der ja auch Josh Allen hinbekommen hat, denn zu? Schafft er das wirklich, Daniel Jones hinzubekommen, oder werden sie sich dann am Ende der Saison dann nach einem neuen Quarterback umschauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ja das 4. Jahr, noch nicht das 5. Jahr, soweit ich weiß, von Daniel Jones. Aber das
ja, stimmt, es müsste 4. sein. Aber wahrscheinlich ja, trotzdem das Entscheidende. Ja,
genau, definitiv das Entscheidende für die Zukunft. Und ja, Daniel Jones ist vielleicht nicht ganz so athletisch, wie es Josh Allen ist, aber sicherlich von den Trades her würde ich sagen ähnlich. Also wirklich auch als Runner gut einsetzbar, aber die Priorität Nummer 1 ist definitiv das Passing Game. Und hier wird es einfach für die ja, Giants und für Brian Daboll zu wirklich wichtig sein, zu evaluieren, wie kann ich meine Offense gestalten, wenn Daniel Jones als hinter dem Center steht. Und ich befürchte einfach auch aufgrund der letzten 3 Jahre, dass es nicht sonderlich schlecht sein wird, aber auch nicht gut. Also ich würde sagen eher unterer Durchschnitt. Und das reicht einfach nicht aus, um in der NFL erfolgreich Football zu spielen und auch eine erfolgreiche Offense ja, auf die Füße zu stellen. Und somit wage ich jetzt schon mal so ein bisschen einen Ausblick und sage, dass nächste Saison die Giants sich definitiv mit einem Quarterback im Draft beschäftigen und vielleicht sogar auch einen verpflichten, weil ich einfach nicht sehe, dass Daniel Jones nochmal so einen großen Schritt in die nächste richtige Richtung macht, um ein Franchise-Quarterback zu werden und ja ein Top-10-Quarterback in der NFL zu sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, ich bin auch skeptisch, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, ob er das wirklich, wirklich schafft. Also bisher sind ja seine Leistungen nicht so gewesen, dass man da irgendwie große Hoffnung hat, weil einfach dieser Fortschritt einfach bei ihm nicht zu erkennen ist. Und klar, natürlich, Brian Daboll hat es hinbekommen mit Josh Allen, aber das ist natürlich, er hat auch viel, viel Zeit einfach mit ihm gehabt. Und ich glaube, diese Zeit hat einfach Daniel Jones nicht mehr. Er hat jetzt 3 Jahre lang schon die Möglichkeiten eigentlich gehabt, sich zu entwickeln, aber er hat es einfach noch nicht hinbekommen. Was man natürlich aber zugute halten muss, sie versuchen schon ihm auch noch ein bisschen was Besseres hinzustellen. Also die Offensive Line wurde jetzt mal sehr konsequent angegangen, sowohl in der Free Agency als auch im Draft, wo man sich ja Evan Neal geholt hat, einer der besten Offensive Tackle Prospects der Draft-Klasse. Also von daher, man tut da schon noch was, damit er dann noch endlich mal vernünftig beschützt wird. Aber natürlich offensiv in dem Wide-Receiver-Room gibt es halt ein paar gute Spieler, aber die müssen halt fit bleiben. Saquon Barkley, Kadarius Toney, Sterling Shepard, also da gibt es Talent, ja, aber es, wie gesagt, sie müssen halt einfach gesund bleiben.
Ja, genau, also die Gesundheitsfrage ist sich definitiv zu stellen. Saquon Barkley ist ja Anfang der letzten Saison mit dem Kreuzbandriss ausgefallen, was ja natürlich für die Giants-Offense schon sehr, sehr, sehr hart ist. Auch wenn man sagen muss, Saquon Barkley konnte jetzt auch 2020 oder auch schon 2019 nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er in seinem Rookie-Jahr hatte. Aber dennoch ist er immer noch vor allem im Passing-Game sehr, sehr wichtig für die Giants-Offense. Und dass er natürlich ausgefallen ist, hat schon sehr weh getan. Dasselbe mit Kenny Golladay, der ja auch nicht alle Spiele er hat sogar alle Spiele gemacht letzte Saison, aber war, glaube ich, nicht immer ganz fit. Von dem hat man sich sicherlich mehr erhofft, als er von den Detroit Lions gekommen ist. Und ja, Kadarius Toney hat bis jetzt eher mit off-field schlechten Nachrichten von sich überzeugen wissen, wie es jetzt irgendwie am Spielfeld der Fall gewesen ist. Hat zwar schon auch einige Snaps bekommen, hier ist aber auch echt die Frage, wie er sich denn jetzt in seinem zweiten Jahr in der NFL weiterentwickeln kann. Man muss ganz klar sagen, die O-Line, du hast es schon gesagt, ist echt besser aufgestellt. Da sollte sowohl Saquon Barkley wie auch Daniel Jones von Vorteil sein. Ich finde auch den Wide Receiver Room auf den ersten Blick gar nicht schlecht. Vor allem die Starting Wide Receiver sehe ich schon als ganz gut an. Jetzt nicht als überragend, aber schon als wirklich gut genug, um Daniel Jones da auch unterstützen zu können. Es gibt wirklich für Daniel Jones keine Ausreden mehr und es bleibt wirklich abzuwarten, wie dieser verstärkte Supporting Cast in der Offense ihnen weiterhelfen kann, um eben ja in der NFL weiter bestehen zu können.
Also da bin ich sehr gespannt. Ich meine, wie gesagt, wenn alle fit sind, dann hast du echt eine tolle Vierergruppe eigentlich. Ne? Kenny Golladay, Sterling Shepard, Darius Slayton, den wir nicht vergessen dürfen. Und dann hast du auch Kadarius Toney, der durchaus auch Ansätze gezeigt hat. Aber es ist halt, wie gesagt, diese Frage, ob sie es halt die Saison wirklich fit bleiben. Das hat leider Sterling Shepard bisher nicht beweisen können. Er hat wirklich toller Athlet, toller Spieler, aber leider halt nicht konstant genug auf dem Feld, das ist einfach ein großes Problem. Natürlich, der Titans ist eine kleine Fragezeichen, nachdem man sich ja jetzt von sowohl Evan Ingram nicht verlängert hat, als auch den Vertrag mit Kyle Rudolph. So muss man jetzt ein bisschen hoffen. Ricky Seals-Jones zwar geholt, aber bisher noch nicht als der erste Mann eingerichtet, sondern Daniel Bellinger, der auch noch nicht so viel Spielzeit in der NFL bekommen hat. Also, da gibt es schon noch das ein oder andere Fragezeichen in der Offensive und ist natürlich trotzdem, es hängt davon ab, wie man es jetzt hinbekommt. Daniel Jones muss sich beweisen und die Coaches mit Brian Daboll und mit einem Kafka, das sind erfahrene Jungs, die wissen, wie sie da irgendwie drumherum kommen mit dem bestmöglichsten, was auch bestmöglichst aus dem Potenzial rausholen können, was bei den Spielern da ist. Und dann lasst uns ein bisschen auch mit der Defensive beschäftigen, denn auch da ist natürlich das Team mit 4 Siegen natürlich in der vergangenen Saison nicht sonderlich gut gewesen. Da muss auch da ein bisschen was passieren. Wir haben es gesagt, Martindale ist gekommen von den Baltimore Ravens, damit er mit Sicherheit sein sehr aggressives Blitzing-System mit Sicherheit umsetzen wollen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil natürlich das System, was er spielt, viel verlangt von der Secondary. Und wenn ich mir die angucke, da wird mir Angst und Bange aus Giants-Sicht, Stefan.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch kein großer Freund der Secondary. Es gibt zwar 2 Bright Spots, meiner Meinung nach, mit Adoree Jackson auf Cornerback und Xavier McKinney auf Safety. sonst sieht es wirklich schwierig aus. Also Julian Love als zweiter Safety, Darnay Holmes oder auch ein Aaron Robinson sind für mich alles keine Spieler, die wirklich für eine qualitativ hochwertige Secondary stehen. Und da ist tatsächlich für mich gemeinsam mit dem Linebacking-Core ist es ganz klar die größte Schwäche bei den Giants. Und ich glaube, dass es wirklich, sollte der Pass-Rush nicht wirklich sehr, sehr, sehr gut sein, es wirklich Teams einfach haben, gegen die Giants zu werfen. Also ich glaube, das sollte wirklich die Giants eine der schlechteren Defenses der ganzen Liga haben.
Du nimmst es mir ein bisschen vorweg. Ich glaube auch nicht so richtig, dass man da wirklich eine gute Gruppe zusammenstellen kann, einfach weil es natürlich, so ist es einfach, wie gesagt, nicht so viel Qualität einfach vorhanden ist in der Gruppe. Ich meine, Dory Jackson hat ja auch letzte Saison mit so einer komischen Verletzungsgeschichte da rumgedüstert. Das war auch so ein bisschen so ganz kurios, warum er dann so lange auch gefehlt hat. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das hinbekommen, inwieweit man da auch dieses System so umsetzen kann. Ich meine, wenn sie eigentlich anguckst, der Pass Rush ist ja eigentlich durchaus vielversprechend, ne? Du hast einen Kayvon Thibodeau geholt, der einer der großen Prospects auf seiner Position ist. Du hast mit Aziz Ojulari den guten Rookie gehabt letztes Jahr mit 8-6 und dazu eigentlich noch einen Leonard Williams, der ja Veteran ist, auch schon durchaus bewiesen hat, dass er ein toller Passwasher sein kann, natürlich noch ein bisschen zulegen kann, aber nein, da fehlt es dann halt einfach. Du hast es gesagt, da sind nicht so viele tolle Spieler mit dabei. Und Blake Martin, das hat es mal bewiesen gehabt bei den Packers, aber letzte Saison hat auch nicht unter Beweis stellen können. Also von da ist da auch, sagen wir mal so, viel Hoffen mit dabei, glaube ich mal. Also da werden wir sicher auch liebe Grüße an den Kevin rausgehen, der jetzt mit Sicherheit genauestens zuhört und uns danach zur Rede stellen wird. Aber viel Hoffnung können wir ihm leider nicht machen, glaube ich, Stefan.
Nee, also es kann vielleicht vom Rekord her etwas besser sein wie 4-13, aber auch, ja, dass du in der NFC East um den Division Title mitspielst, auf keinen Fall. Ich würde ihnen auch keinen Winning Record zuschreiben. Playoffs fallen somit natürlich auch raus, also es kommt zu einer wirklich sehr, sehr, sehr komischen Konstellation. Man wird Progress sehen, da bin ich davon überzeugt. Man hat jetzt auch die letzten Jahre eigentlich immer genug Draft Picks, um einfach das Team zu verjüngern. Zu was es wirklich dann führt, bleibt abzuwarten. Eine positive Tendenz wird da sein, aber man darf keine großen Sprünge bei den Giants erwarten.
Nee, definitiv nicht. Also ich glaube auch, dass man da wahrscheinlich auch am unteren Ende der Division stehen wird, aber ich denke schon, dass man da ein bisschen auch Progress sehen wird und ist auch nicht dafür ausgelegt, dass sie jetzt in diesem Jahr unbedingt erfolgreich sind, das darf man halt auch nicht vergessen, sondern das Ziel ist ja, dass man dann 2023 weiß, okay, wo stehen wir, was brauchen, müssen wir noch tun, brauchen wir einen neuen Quarterback, das kann durchaus passieren, die Quarterback-Klasse dort in dem Jahr ist durchaus mit einigen Talenten besetzt und das gilt es herauszufinden, wer ist gut, wer kann in der Zukunft der Giants ein wichtiger Bestandteil sein und da bin man mal sehr gespannt, ja, was die Trainer aus den Spielern rausholen können, was am Ende die Giants leisten können und gibt natürlich noch genug andere Teams, die in der NFC East sind, noch drei weitere, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys und Washington Commanders und mit denen wollen wir uns an einer kurzen Pause besprechen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Und ja, jetzt sind wir wieder zurück bei der großen Vorschau zu NFC East und wollen uns jetzt mit dem Drittplatzierten aus der vergangenen Saison beschäftigen, den Washington Commanders und damit das Team, das von Ron Rivera geführt wird, der jetzt in sein drittes Jahr als Headcoach beim Washington Team geht, jetzt auch mit neuem Namen. Man hat jetzt endlich sich entschieden, wie man heißen möchte, die Washington Commanders. Und man möchte natürlich da möglichst gut angreifen, mal wieder nach vorne gucken, nachdem der vergangene Saison ja nicht mehr so überzeugt hat, natürlich auch aufgrund von den Problemen auf der Quarterback-Position. Und da, Stefan, hat man sich jetzt einen neuen Mann geholt, hat Carson Wentz sich per Trade von den Indianapolis Colts geholt. Naja, ob das so eine gute Idee ist, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln.
Ja, ich auch. Also, ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Also, Du hast mit Taylor Heinicke einen Quarterback, der unterdurchschnittlich gut ist, mit dem du vielleicht Spiele gewinnst als Team, aber der dir keine Spiele gewinnen kann. Und dann holst du dir oder tradest du für einen Quarterback, auf dem genau dasselbe auch wieder zutrifft. Mit Carson Wentz kannst du als Team Spiele gewinnen, aber Carson Wentz wird dir als Washington Commanders kein Spiel gewinnen oder nicht für dich oder nicht der entscheidende Grund sein, warum du Spiele gewinnst. Ich verstehe es nicht, fand es ehrlich gesagt auch etwas lustig, dass er jetzt zu einem Division Rival von den Eagles geht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mal mehr ein Hot Take, wenn ich behaupte, im Februar, März stehen die Commanders wieder vor der Frage, wer wird denn der Starting Quarterback nächste Saison sein, weil Carson Wentz nicht die langfristige Antwort sein kann.
Ja, ich habe nochmal gerade mal nachgeschaut. Seitdem Ron Rivera übernommen hat, 2020, haben sie jetzt mit Wentz den 7. verschiedenen Starting Quarterback. Okay. Ich glaube, das sagt ganz viel aus über das große Problem der Commanders oder von der Washington Franchise, die ja natürlich darüber auch hinaus auch noch natürlich große Probleme haben. Das Thema um Dan Snyder ist immer noch ja sehr variabel, also ein großes Thema. Es geht immer noch darum, ja, was ist jetzt genau vorgefallen, noch mit dem ja möglichen Aussage vor dem Repräsentantenhaus, sollte er vorsprechen, wo einfach ja natürlich auch Off-Field-Stuff natürlich auch noch mit da reinkommt, was natürlich auch dich als Spieler beeinflusst. Das suchst du natürlich außerhalb von dir wegzuschieben, aber wir wissen ja alle, dass das nicht einfach mal eben so geht, denn natürlich die Washington Commanders haben einfach enorm viel Ballast einfach, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Das ist natürlich sportlich dann nicht immer ganz so einfach. Wenn wir uns aber angucken und mit uns sportlich nur beschäftigen wollen, dann müssen wir uns natürlich auch mit der Offensive darüber hinaus beschäftigen, denn man hat natürlich mit Terry McLaurin einen sehr, sehr guten Wide Receiver, der letzte Saison aber ja viele schlechte Bälle bekommen hat. Er hatte von Pro Football Focus nur von seinen 130 Catches oder 130 Targets waren nur 62,7% als catchable eingestuft. Das ist die tiefste Rate für einen Wide Receiver mit mindestens 100 Targets in der gesamten Liga gewesen. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass er jetzt hier ein bisschen bessere Pässe bekommen sollte, und ja, dahinter hat man eigentlich mit Curtis Samuel und auch mit einem Dynami Brown zwei durchaus gute Wide Receiver, wie ich finde, die prinzipiell durchaus noch mehr durchstarten können. Aber man muss halt auch sagen, sie haben letztes Jahr nicht überzeugen können. Also da ist man jetzt auch gefordert, dass man dann auch die Wide Receiver, die man hat, die auch durchaus Potenzial bewiesen haben, da auch einfach jetzt besser ins Position bringen kann, damit halt auch die Offense wirklich in Bewegung kommt.
Ja, genau. Und eben deshalb wurde sich auch im Draft für Jahn Dotson von Penn State sich entschieden, der wirklich ein ja Speedster meiner Meinung nach ist und im College auch wirklich überzeugen konnte in wirklich verschiedenen Funktionen als Wide Receiver, egal ob er outside oder im Slot aufgestellt wurde. Das gemeinsam mit Curtis Samuel, dem ja echten guter Vertrag gegeben wurde, ich glaube insgesamt über knapp 34 Millionen Dollar.
Da
erwartet man sich schon einiges, und dass Terry McLaurin wirklich mittlerweile einer der besten Wide Receiver der Liga ist, zeigt, wie du schon mit deiner Statistik gezeigt hast, es auf. Und ich denke, er wird nicht mehr der Alleinunterhalter sein in der Offense. Ich glaube, da wären Dotson und Samuel dann vielleicht Samuel auch in so einer abgespeckten Version von Deebo Samuel, also sein Namensvetter. Das kann schon gut funktionieren, aber auch hier ist man wieder vom Quarterback-Play abhängig. Klar, wird es vielleicht etwas besser sein, aber ich glaube nicht, dass Carson Wentz jetzt dafür sorgen wird, dass Terry McLaurin besser wird, sondern das ist eher von Terry McLaurin selbst aus, das Ganze. Und ich glaube, dass eher sogar auch weiter ein hartes Jahr sein wird für die Wide Receiver aufgrund des Quarterbacks-Plays und der Pässe, die sie erhalten.
Ja, das wird mit Sicherheit kein einfaches Jahr. Auch natürlich für Logan Thomas, den wir nicht vergessen wollen. Ne? Auch einer der besseren Titans auf jeden Fall in der Liga, nach seiner schweren Verletzung jetzt zurück. Mal hoffentlich natürlich, dass er dann noch die Form von der 2020er Saison dann auch wieder so finden kann und natürlich auch eine wichtige Rolle dann einnehmen kann. Weil dann hast du wirklich, wenn du überlegst, okay, ne, wenn vielleicht einer von, wenn Dotson einschlägt und vielleicht Curtis Samuel seine Form zurückfindet, dann hast du eigentlich durchaus vier ehige Wide Receiver. Und dann braucht es nur gute Pässe vom Quarterback, damit das dann auch voll funktionstechnisch funktioniert. funktionieren kann. Lass uns auch hier Offensive Line mit beschäftigen. Sie haben natürlich mit Brandon Scherff einer ihrer besten Spieler verloren. Letztes Jahr waren sie auch nicht sonderlich gut in der Pass Protection. Was erwartest du in diesem Jahr von der Gruppe, die ja ein bisschen angegangen wurde?
Ja, es waren ja zu einem Brandon Scherff wie auch Eric Flowers, die beide das Team verlassen haben. Hierfür kam dann Andrew Norwell, der davor bei den Jaguars gespielt hat und mittlerweile auch schon 30 Jahre alt ist und einiges an Erfahrung mitbringt. Ich denke, die O-Line wird solide sein, wenn man sich auch so ein bisschen mit den PFF-Stats beschäftigt, sind wirklich alle Spieler da gut und oder okay unterwegs, also nicht die beste O-Line der Liga, aber ich glaube, das wird ja auch nächstes Jahr nicht sein, aber wirklich im guten Durchschnitt. Carson Wentz sollte dann doch auch einiges an Zeit bekommen, genauso wie Antonio Gibson oder J.D. McKissic, die als Running Back für die Commanders auflaufen werden. Ich erwarte mir schon, dass die Offense okay sein wird, trotz Carson Wentz, aber ich sehe es ähnlich wie bei den Giants, die wir davor besprochen haben. Es wird eben nur okay sein und mehr wird da einfach nicht sein, weil man einfach mit dem Quarterback gewisse Limits hat.
Ja, definitiv. Wobei ich Carson Wentz als bisschen Besseres einstufen würde, aber ich glaube, da bin ich auch viel mehr gespannt, wie er auf die Reports reagiert, dass einfach die Stimmung im Lockerroom bei den Colts nicht gut gewesen, sondern dass er einer der Gründe dafür gewesen sein soll. Also das ist, glaube ich, noch etwas, was wir mit Sicherheit dann auch genauer beobachten, wo er natürlich auch im Fokus stehen wird, das ist, glaube ich, auch ganz klar, ob er wirklich dieser tolle Teammate ist, ob er das Team auch dann führen kann und dann auch ja zu besseren Leistungen einfach bringen kann, weil genau das erhofft man sich, man möchte wieder zurückbekommen und vor allen Dingen natürlich auch die Defense soll wieder zurückkommen zu der Form, die sie 2020 hatten. Das war ja einer der großen Gründe, warum sie sich damals den Division-Titel haben holen können. Und ja, müssen sagen, Stefan, das war im vergangenen Jahr halt nicht so gut. Da war das die Defensive Line, die ja wirklich tolle Spieler hat, nicht so stark. Und man hat das sofort gemerkt, dass dann auch die Lücken, die es dahinter dann gibt, dann noch klarer hervorgestoßen sind. Und deswegen ist auch natürlich Ron Rivera gefordert, da jetzt wieder ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen, dass die Jungs wieder ihre Top-Leistung abrufen können.
Ja, also wer mir vorletzte Saison gesagt hätte, dass die Washington Commanders Defense wirklich nicht gut war, vor allem gegen den Pass, also man war die 29 schlechteste Defensive gegen den Pass in Bezug auf Yards und die 32. Also wirklich am Ende des Tableaus angekommen, Touchdowns. Also hier war man wirklich nicht gut, trotz Spielern wie Chase Young, der sich ja auch, glaube ich, nicht fit war, nachdem er sich im November verletzt hat. Aber wenn man das vergleicht zum Jahr davor, da waren sie, glaube ich, wirklich gut dabei, hatten da wirklich auch viel Druck auf den Quarterback und letzte Saison war das echt nicht gut. Also man war auch in Bezug auf Sex nur noch die Nummer 17 in der NFL und Chase Young, glaube ich, hatte nur 1,5 Sacks über 9 Spieler, also das ist echt nicht allzu gut. Ich denke, er wird wiederkommen, er hat in seinem Rookie-Jahr schon gezeigt, dass er wirklich einer der gefährlichsten Quarterback-Jäger der Liga sein kann. Es bleibt es abzuwarten, wie fit er jetzt dann wieder zurückkommt, ob er sich zu 100% auskurieren konnte, sollte das der Fall sein. Gehe ich davon aus, dass die Washington Commanders D-Line wirklich wieder gut sein wird. Also man hat ja immer noch Jonathan Allen und Daron Payne. Da ist einfach eine wahnsinnig gute Qualität da. Und insgesamt muss ich sagen, gefällt mir eigentlich auch die Secondary mit, es müsste Kyle Fuller sein,
Kendall,
50-50 Chance.
Ja, genau.
Und William Jackson III auf Cornerback, die sind für mich auch echt okay. Also ich muss echt sagen, die Secondary auch mit Bobby McCain auf Safety und Kareem Curl auch als Safety, das ist jetzt nichts Weltüberragendes, aber das ist wirklich nicht schlecht und ich denke, dass man sich in Bezug auf die Passing Defense wieder deutlich verbessern kann im Jahr davor.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, Curl hat sich ja auch gut entwickelt, war, ich glaube, Rookie oder in seinem zweiten Jahr erst und hat sich ja zweites Jahr, genau, also hat sich da wirklich gut entwickelt und hat sich da die Rolle da auch erobert, hatte mein Fantasy-Team auf jeden Fall gute Punkte gemacht, das weiß ich noch, also von daher, ja, man hat schon gesehen, da gibt's auf jeden Fall positive Entwicklung. Ja, aber natürlich trotzdem, er startet natürlich ganz, ganz vorne, denn das ist das Punktstück dieser Defense. Natürlich auch Montez Sweat nicht zu vergessen. Und was vielleicht auch ganz positiv zu erwähnen sein sollte, dass wir mit David Bader ja auch noch jemanden dabei haben. Und der ist bisher halt in der Depth Chart als zweiter Mann auf dem leften Defensive Tackle Spot gelistet. Also von daher, vielleicht sehen wir David Bader in dieser Saison ein bisschen häufiger bei den Washington Commanders in der Rotation. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn er das schaffen würde. Hat er jetzt auch schon einige Zeit dort verbracht und wo jetzt auch nochmal letztes Mal extra gelobt von One Me River. Natürlich wäre das aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, aber natürlich trotzdem, ich glaube, Stefan, wir sind uns da schon auch einig, dass das Team besser sein wird. Wahrscheinlich schon, ja, vielleicht ein bisschen Richtung 8-9, 9-8 vielleicht gehen kann, vielleicht. Aber trotzdem wird es für den Titel oder für den Sieg in der Division auf jeden Fall nicht reichen.
Nee, also ich würde sie genau an derselben Stelle einordnen, wie es letztes Jahr der Fall gewesen ist, ehrlich, bei 7 und 10. Vielleicht noch ein 8 und 9, aber besser würde ich sie ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Und wie schon gesagt, ich glaube, in einem Jahr steht man wieder da, wieder an derselben Stelle da und fragt sich, wie geht's denn weiter mit unserem Quarterback? Und für mich ist auch Ron Rivera einer der Quarterbacks, die definitiv auf dem Hot Seat sind.
Head Coaches, nicht Quarterbacks, aber egal. Quarterbacks, ja. ich glaube, wir alle wussten, was du gemeint hast, auch wenn du es da so gesagt hast. Ja, auf jeden Fall glaube ich auch, dass er mit Sicherheit unter genauester Beobachtung stehen wird, was dort passiert. Aber das ist mit Sicherheit nicht der einzige Head Coach in der NFC, ist der genau beobachtet wird. Und da werden wir uns da jetzt kurze Pause machen, denn mit Sicherheit über einen werden wir auf jeden Fall sprechen, der andere mal gucken, nicht unbedingt, aber natürlich wollen wir auch trotzdem uns über den unterhalten und sein Team. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, nachdem wir uns jetzt mit den zwei Teams beschäftigt haben, die einen negativen Rekord hatten in der vergangenen Saison, wollen wir uns jetzt zu den Teams kommen, die einen positiven Rekord hatten, und machen dann den Anfang mit den zweitplatzierten Philadelphia Eagles, die es mit 9-8 doch gerade so in die Playoffs geschafft haben, sich diesen 7. Playoff-Platz gesichert haben. Ich glaube, zur Überraschung von ganz, ganz vielen Menschen, denen ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass sie das wirklich schaffen, in Jahr 1 nach der Trennung von Doug Peterson und auch von Carson Wentz da diesen Turnaround zu schaffen, in die Playoffs einzuziehen. Also das war wirklich eine tolle Leistung von Nick Sirianni, dem neuen Head Coach, und natürlich aber auch von dem Quarterback Jalen Hurts, der ja gekommen war und wir uns alle nicht so ganz sicher waren, okay, was können wir erwarten von ihm? Aber wir müssen sagen, es war überraschend gut. Also man hat da wirklich einen Weg gefunden für sich, um dieses Team erfolgreich zu machen.
Ja, also für mich waren die Eagles letztes Jahr eine der wirklich positivsten Überraschungen. Ich hätte es ihnen vor der Saison nicht zugetraut, in die Playoffs zu kommen, und dass sie es dann geschafft haben, war wirklich ein toller Erfolg für sie. Auch mit Jalen Hurts war das eine Erfolgsstory letzte Saison, vor allem wenn er als Runner aufgetreten ist, dann hat es wirklich gut funktioniert. Die Eagles Offense konnte so konstant den Ball bewegen und es ging ja dann bis in die Wildcard gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo es dann eben doch so war, dass von insgesamt 66 Snaps, die Jalen Hurts gespielt hat, dann 50 davon Passing Snaps waren, weil man einfach schon sehr früh zurückgelegen hat und auch konstant Pressure auf ihn als Runner vorhanden war. Dann hat man doch auch gesehen, dass er als purer Pocket-Passer dann doch nicht in der NFL bestehen kann. Aber eben diese Kombination aus Lauf und Passing-Play und das eben auch dann ja beides so zu kombinieren zu können, ist für Jalen Hurts sicher von Vorteil. Und ich glaube auch, dass er wieder eine gute Saison spielen wird. Er ist definitiv besser wie Daniel Jones und Carson Wentz, da gleich brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber ich könnte mir dann doch vorstellen, wenn es in die vierte Saison geht, dann nach nächster Saison, ob sich nicht die Eagles dann die Frage stellen müssen, okay, wir haben jetzt wirklich Verpflichtungen auch auf der Wide Receiver Position gemacht. Man hat sich AJ Brown per Trade von den Tennessee Titans geholt. Man hat auch das Jahr davor mit Devonta Smith den früheren Heisman-Winner, also den besten College-Football-Spieler des Landes, in dem Draft dann geholt und mit ihnen wirklich ein sehr, sehr gutes Wide-Receiver-Duo. Also das muss man echt ansprechen. Nur der dritte Wide-Receiver fällt dann ein bisschen ab mit Chris Watkins oder Jalen Rager. Das ist dann qualitativ doch schon.
Oder Zach Pascal, ja.
Oder Zach Pascal, genau. Das ist die dritte Alternative. Hier hat man dann schon wirklich ja, ein Downgrade, aber dafür natürlich mit Dallas Goedert auch einen der besten Titans der Liga. Also man hat, oder Jalen Hurts hat genug Waffen, um wirklich auch im Passing Game für Gefahr zu sorgen. Und jetzt liegt es nur noch an ihm und wirklich nur an ihm, ob er es auch im Passing Game schaffen kann, zu überzeugen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das Roster nicht eigentlich gut genug, um in der NFC, um die Championship mitzuspielen, und hindert uns vielleicht nicht sogar Jalen Hurts an dieser Teilnahme oder an dem Ganzen?
Ja, das ist, glaube ich, die spannendste Frage in diesem Jahr, die wir bei den Philadelphia Eagles haben, weil wir müssen überlegen, nächstes Jahr haben sie in der ersten Runde 2 Picks, also 2 Erstrunden-Picks, und das ist natürlich in der Klasse, wo du ja viele tolle Quarterback-Talente hast, natürlich sehr, sehr verlockend, da vielleicht jemanden zu nehmen. Und deswegen ist natürlich der Druck auf Jalen Hurts, der, wie gesagt, ein gutes Jahr hatte, hat sich gut präsentiert, vor allen Dingen als Runner, aber halt als Passer noch so ein bisschen, ja, inkonstant war, nur eine 61,2% Completion Percentage, was für aktuelle NFL-Verhältnisse jetzt nicht mehr so überragend ist. Also da gibt's auch, muss man schon eher gucken, dass man Richtung 65 plus geht. Und natürlich sich auch in Late-Situationen, wo er dann zum Passen forciert wurde, sich da schon noch ein bisschen schwer getan hat. Klar, das war jetzt sein erstes Jahr als Full-Starter, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich denke schon, auch was man so ein bisschen hört, klar, man soll ein bisschen vorsichtig sein aus Trainingscamp, dass man da so ein bisschen zufrieden ist, wie er sich präsentiert, wie er sich weiterentwickelt hat. Und das ist natürlich auch das, was er tun muss, wenn er langfristig die Lösung sein soll. Denn wie gesagt, sein Team hat verlockende Picks für den kommenden Draft, und da gibt es tolle Spieler, die mit Sicherheit dann auch Talent besitzen und vielleicht auch das Potenzial, dann vielleicht auch besser zu sein. Aber Jalen Hurts kann beweisen, dass er der richtige Mann ist, und zumal der auch dahinter so ein bisschen Druck ist, denn die haben ja mit Gardner Minshew auch noch jemanden, der zumindest von sich selbst meint, dass er ein NFL-Starter ist. Ob er das wirklich ist, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber zumindest ist er, hat er den Anspruch an sich selbst, ein Starter zu sein. Ob er das wirklich schaffen wird, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, da diesen Spot zu bekommen, aber wenn natürlich Hurts struggled, ist natürlich Minshew die erste Option, und dann, wir wissen es ja alle, wenn man so eine Option bekommt, eine Chance bekommt, dann sollte man sie auch auf jeden Fall nutzen, aber prinzipiell bin ich bei dir, man hat alles dafür getan, um Jalen Hurts, das ein gutes Team zusammenzustellen, ein tolles Wide Receiver, Duo natürlich mit Devontae Smith, AJ Brown, Dallas Goedert mit dabei, und dahinter ein paar interessante Namen, ne, vielleicht auch ein bisschen abfallen vom Qualitätslevel her, aber zumindest einen Namen, auf den man sich vielleicht auch ein bisschen dann auch nochmal drauf schauen kann. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass die Offensive Line, die da vor ihm steht, die ist echt richtig gut, also Jason Kelce ist ja nochmal zurückgekommen, war so ein bisschen die Frage, okay, tritt er nicht vielleicht zurück, aber will noch mal ein Jahr dranhängen. Das Tackle-Duo mit Jordan Malaita und Lane Johnson, echt, echt starkes Duo. Also es ist eigentlich alles dafür bereitet, dass er den nächsten Schritt macht. Er muss es jetzt so tun.
Ja, genau. Also das ist halt wirklich die Quintessenz der Offense. Jalen Hurts muss im Passing-Game besser werden, sollte das der Fall sein. Hast du meiner Meinung nach eine Top-5-Offense der Liga vor dir oder gegen dich, wenn du als Defensive Coordinator oder als Defensive Player gegen die Eagles antrittst? Aber sollte Jalen Hurts wirklich das schaffen, dann ist es wirklich eine wahnsinnig gefährliche Offense.
Ja, ich will jetzt vielleicht nicht Top 5 gehen, aber das ist auf jeden Fall mal ein Statement. Ich meine, das wollen wir ja auch mal machen, dass wir da mal was raushauen. Aber ja, auf jeden Fall in der Offense, wenn die im Passing Game noch gefährlich werden, dann ist das wirklich gefährlich, weil wir haben es gesehen, was sie mit ihrem Run Game machen können, wenn sie da wirklich sehr variabel sind, auch wenn sie vielleicht mit Miles Sanders jetzt nicht den Top 10 Running Back haben, aber trotzdem, man bekommt das sehr gut hin mit diesem Running Back, so ein bisschen auch bei Committee, mit dem Boston Scott, Kenneth Gainford, Well, der kann man das wirklich auch sehr gut auch ins Passing integrieren. Also von daher, das ist eine wirklich spannende Offense, die der Nick Sirianni zusammengestellt hat, und auch natürlich GM Howie Roseman, der ja auch genug geroastet wurde, nachdem er ja sich von Doug Peterson getrennt hat und auch so ein bisschen was rauskommen war, dass es jetzt nicht unbedingt er auch so, ja, der beste Mann ist. Aber was hat man wirklich einen tollen Kader jetzt hier zusammengestellt, und jetzt liegt es daran zu beweisen, ob man dann in diesem Jahr vielleicht sogar sich den Titel holen kann. Aber also zumindest den Titel in der Division, ne, das ist mit Sicherheit möglich. Lass uns aber auf jeden Fall noch auf die Defense zu sprechen bekommen, denn das ist ja auch immer so ein Prunkstück gewesen, der Eagles. Wenn man denken an den Super Bowl-Sieg, war die Defense ganz entscheidend, natürlich mit dem Strip-Sack dann gegen Tom Brady. Aber natürlich insgesamt, die Defense ist, ja, sie ist solide, ich will es nicht sagen überragend, aber sie haben trotzdem auf jeder Position Playmaker.
Ja, also ich würde schon sagen, dass sie echt gut ist. Jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht überragend, aber echt gut. Man hat sich von den Arizona Cardinals Haason Reddick geholt, der jetzt in seinen letzten Jahren echt nochmal gut abliefern konnte. Oder, nee, war letztes Jahr gar nicht mehr bei den Cardinals.
Entschuldigung. War bei den Panthers.
Bei den Panthers.
Genau.
Du hast immer noch den Altmeister Fletcher Cox. Auch,
der auch, immer Junge.
Auch wenn du dir mittlerweile ja in dem Draft Jordan Davis geholt hast, der gleich schon wirklich auch früh starten wird und wahrscheinlich echt auch von auf der Interior-Position echt für Druck sorgen kann auf den Quarterback, dann hast du, finde ich, echt einen okayen Linebacker-Core mit TJ Edwards und Kaiser White, der von den Chargers verpflichtet wurde und letztes Jahr noch bei den Chargers gespielt hat. James Bradbury, also auch wieder ein In-Division-Rival, hast den Cornerback abgenommen, der dort erst im Mai gecuttet wurde. Das gemeinsam mit Darius Slay und Avante Maddox ist, finde ich, dann doch echt ein gutes Cornerback-Duo oder Starting-Lineup. Und auch auf Safety mit Marcus Epps und Anthony Harris. Es ist echt nicht schlecht. Also das sind jetzt vielleicht noch nicht der wahnsinnige Superstar dabei. Das waren früher mal Fletcher Cox und ein Brandon Graham. Die Jahre sind mittlerweile vorbei. Dafür sind sie einfach auch schon zu alt. Aber mit Darius Slay hast du wirklich einen sehr, sehr guten Spieler und wirklich auch viele gute Spieler darum, die das echt sehr gut komplementieren. Also ich finde auch die Offense, die Defense echt nicht schlecht. Vielleicht in Summe nicht so stark besetzt wie der Gegenpart auf der Offense der Eagles, aber auch hier, glaube ich, kann man echt gute Leistungen erwarten.
Das denke ich definitiv auch. Also da kann man schon auch darauf hoffen, dass da eine Steigerung gibt, dass man vielleicht nicht mehr so schlecht in den Sacks sein wird wie in der vergangenen Saison. Also da waren wir wirklich fast die wenigsten Sacks gesammelt. Und da hofft man natürlich darauf, dass da das Team sich, also die Jungs, die da vorne natürlich oder auch ein bisschen dahinter natürlich ein bisschen steigern können. Natürlich die Hoffnung liegt natürlich auch auf Brent Graham, der sich seine Achillessehne gerissen hatte. Deswegen schauen wir mal, ob er da wieder diese starke Zeit von 2020 wiederholen kann. Aber auf jeden Fall, das Team ist bereit da, um diesen ersten Spot anzugreifen, den ja in der vergangenen Saison die Dallas Cowboys inne hatten. Und über die Dallas Cowboys wollen wir jetzt in einer kurzen Pause sprechen, denn es ist mal wieder viel los in Dallas. Aber das vielleicht mehr hier bei selbst neuem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und kommen wir nun zum letzten Team der NFC East, dem letztjährigen Division-Sieger, den Dallas Cowboys. Mit 12 und 5 haben sie die Division für sich entscheiden können und ja, Hoffnungen waren groß. Am Ende ist es hier nichts geworden mit dem erhofften Titel. Das will man jetzt in diesem Jahr angreifen. Aber Stefan, ich bin ganz ehrlich, das Team ist für mich nicht besser geworden, sondern eigentlich eher schlechter.
Ja, man hatte schon echt harte Abgänge, würde ich sagen. Also natürlich, Lyle Collins ist wohl mit Amari Cooper gemeinsam, sind das die beiden großen Namen, die das Team verlassen haben. Amari Cooper ist ja zu den Cleveland Browns gegangen und auch wenn seine letzte Saison 2021 wirklich nicht mehr sonderlich gut war, war er die Jahre davor wirklich ein sehr, sehr zuverlässiger Passempfänger für die Dallas Cowboys. Und ja, Lyle Collins war wirklich als Right Tackle auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Offense und die beide zu verlieren, die wirklich Quality Starters auf ihrer Position waren, das wird ihnen sicherlich wehtun. Man hat sich zwar auch schon jungen Ersatz geholt in Tyler Smith als Offensive Tackle, aber hier stellt sich nicht die Frage, ob er nicht sogar dann eher für Tyron Smith mal übernehmen wird, sobald der seine Karriere beendet. Und Jalen Tolbert wird sicherlich auch als Wide Receiver seinen ein oder anderen Spielzeit bekommen, seine Snaps erhalten. Aber man muss schon sagen, ja, das sind schon wirklich Verluste, die schwer wiegen und die wahrscheinlich nicht sofort aufgefangen werden können.
Ja, dürfen wir nicht vergessen, Randy Gregory ist ja auch weg, hat man ja auch nicht halten können, was ja auch schon ein bisschen überraschend gewesen ist, dass man das nicht hinbekommen hat. Hat noch Cedric Wilson verloren. Und ja, wenn wir uns jetzt angucken, haben sie jetzt gerade ein riesengroßes Wide-Receiver-Problem, denn man hat James Washington geholt, der hat sich verletzt im Trainingscamp, Michael Gallup, die eigentlich Nummer 2, auch der hat sich im Trainingscamp verletzt und ja, auf einmal stehst du da und denkst dir so, ja, scheiße, jetzt fallen uns die ganzen Wide-Receiver aus, denn dahinter sind halt viele junge Spieler, noch nicht mit so viel Erfahrung natürlich mit dabei, mit Kevante Turpin, den man dem auch aus dem europäischen Football-Camp, der ja auch da zumindest eingeplant war oder zumindest auch gespielt hat bei den Wolfsburg Panthers in der European League of Football, aber trotzdem, so viel NFL-Erfahrung ist halt bei den Jungs trotzdem nicht vorhanden und das ist natürlich jetzt ein großes Problem, denn CeeDee Lamb und Dalton Schultz können es ja nicht alleine machen, aber wir haben ja die Idee bekommen von Jerry Jones, dem Eigentümer, Feed Sieg. Ganz einfach.
Ja, back to the roots, back to 2016, 2017. Also wieder mal ein interessanter Tag von Jared Jones, aber ich meine, wir kennen ihn mittlerweile. Und,
wir wissen, wie er tickt.
Und dass es auch nicht besser geworden ist, hat sich ja einfach auch dieses Jahr schon wieder gezeigt, als er im Draft Room dann das Big Board der Cowboys dann in die Kamera gehalten hat. Also Jerry Jones, wie er lebt und lebt, und da hat sich nichts dran geändert. Und ja, ich denke nicht, dass es erfolgreich wäre, wenn man wieder auf diesen Feed-Sieg-Train aufspringt. Also Sieg kann es einfach nicht mehr an die Leistungen anknüpfen, die er jetzt vor ein paar Jahren hatte, auch wenn er wieder 1000 Yards erlaufen hat. Aber das ist einfach nicht mehr so der wahnsinnige, super gute Running Back, wie es davor gewesen ist. Ich würde fast sogar behaupten, dass Tony Pollard schon einen besseren Value für das Team hat wie Ezekiel Elliott, um ehrlich zu sein.
Ich würde es auch fast sagen wollen.
Und ich denke, dass Pollard vielleicht sogar auch mehr Snaps erhält wie Zeke. Ich kann es mir echt gut vorstellen, weil er einfach auch im Passing Game deutlich, deutlich wichtiger ist, wie es ein Ezekiel Elliott ist. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also die Wide Receiver Position sieht wirklich eklatant schlecht aus ohne James Washington und Michael Gallup. Jalen Tolbert wird dann noch etwas mehr Snaps bekommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sollten die beiden nicht bis zur Regular Season wieder gesund sein, fit sein.
Ich glaube, es sieht bei beiden, glaube ich, nicht danach aus. Ich glaube, es sind beides lange Geschichten, glaube ich.
Dann wird es tatsächlich schwierig, aber dann muss man sich definitiv noch in der Free Agency oder bei den Free Agents oder per Trade bei jemand bedienen. Anders, glaube ich, kannst du das wirklich nicht aufstellen. Also es ist echt nicht gut dahinter.
Nee, definitiv nicht. Also das muss man schon sagen. Also bei James Washington war es so, dass er sogar vom Feld gefahren wurde. Also von daher, das ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn natürlich jemand vom Feld gefahren wird. Und auch Michael Gallup ist jetzt auch ein bisschen raus. Also von daher, sieht nicht sonderlich gut aus, die große Position. Das ist natürlich dann ein großer Rückschritt, den man einfach hat. Aber zu Tony Pollard, also wirklich ein tolles Jahr gehabt. Sein bestes Jahr, 169 Touches, 1056 Yards, 2 Touchdowns und mit 5,5 Yards pro Carry. Rang 2 bei der NFL für die Running Backs, die sich dafür qualifiziert haben, für die Statistik. Also das ist schon echt gut. Und das ist auch 1,4 Yards mehr pro Run als bei Zeke Elliott, der auch noch 6 Fumbles letzte Saison verloren hat. Also von daher, ich glaube, wir können, glaube ich, Tony Pollard zu Beginn auch, glaube ich, viel so in diesen vielleicht Slot-Positionen auch sehen, weil er wirklich diese sicheren Hände halt hat. Da können wir vielleicht auch sehen, dass wir beide sogar auf dem Feld haben, dann Sieg und halt Tony Pollard. Also da gibt es mit Sicherheit auch schon Möglichkeiten, um sie dann auch beide einzunutzen, auch gerade natürlich, weil einfach diese Wide Receiver-Position gerade so ein bisschen zu einem kleineren Problem wird, aber natürlich trotzdem, es sieht aktuell nicht sonderlich gut aus bei den Dallas Cowboys, und auch da natürlich die Offensive Line und auch gerade Tyron Smith, wo es halt auch immer so ein bisschen diese Frage ist, wie lange bleibt der fit, wie fit wird er überhaupt insgesamt sein, also von daher, das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, natürlich trotzdem die Offensive Line eigentlich weiterhin ein Prunkstück, trotzdem so richtig, richtig überragend wie in den vergangenen Jahren war sie jetzt letzte Saison auch nicht mehr, also von daher muss man da auch ein bisschen mehr dann auch wieder gucken, dass man da wieder diese super starke Offensive Line hat, denn ansonsten muss wirklich Dak Prescott dann viel mal mehr zeigen, hatte wirklich gute Möglichkeiten bisher gehabt mit einer tollen Offensive Line, tollen Wide Receivern, guten Running Back Duo, aber ich glaube, in diesem Jahr muss er dann doch mehr dieses Team tragen, als er es vorher tun müssen.
Ja, das wird dann die logische Konsequenz aus dem Ganzen sein. Die O-Line ist echt immer noch gut. Du hast immer noch mit Zach Martin und Tyron Smith sehr, sehr gute Spieler innerhalb der O-Line. Du hast, wie ich schon gesagt habe, auch schon einen Rookie, der wahrscheinlich schon sehr früh reingeschmissen wird. Du hast auch mit Tyler Biastasch einen guten Center. Also sie ist natürlich immer noch in den vorderen Rängen
natürlich
im Vergleich der O-Line, das muss man ganz klar so sagen. Ob sie jetzt so, wie du schon gesagt hast, sie kann halt leider nicht mehr an das Niveau der vergangenen Saisons oder auch einfach an diese Prunkjahre ranhalten. Und ja, das Resultat wird daraus sein, aus einer schlechteren O-Line, aus wirklich aufgrund auch von Verletzungen mangelnden Tiefe an Wide Receivern, dass Dak Prescott sicherlich auch einfach nochmal besser spielen muss, als er es schon getan hat. Hatte ja letztes Jahr echt auch ein gutes Jahr, aber es wird wahrscheinlich nochmal einen Schritt nach vorne brauchen, um damit er da wirklich die Dallas Cowboys auch wieder so erfolgreich zu Siegen führen kann, wie es letzte Saison gewesen ist.
Ja, definitiv. Also da ist er natürlich gefordert, ist natürlich auch der Head Coach gefordert, Mike McCarthy, der ja auch jetzt so ein bisschen natürlich unter Druck steht, ist jetzt auch sein drittes Jahr und wir wissen es einfach, die Dallas Cowboys, die sind eine sehr traditionsreiche Franchise und sie wollen unbedingt diesen Titel wieder haben und da ist natürlich auch der Anspruch da, dass man sagt, okay, wir wollen da möglichst wieder hin. Die NFC ist prinzipiell durch Abgänge ein bisschen schlechter geworden als jetzt vielleicht im vergangenen Jahr, aber natürlich trotzdem, die Dallas Cowboys sind halt auch jetzt nicht so überragend besser geworden, dass es ihm natürlich so einfach macht, auch wenn wir uns natürlich die Defense angucken. Und ne, mit Micah Parsons hat er einen tollen Rookie, der wirklich ein tolles Jahr gespielt hatte. Wenn es Covid nicht gewesen hätte, hätte er wahrscheinlich den Rekord für die meisten Sacks eines Rookies gebrochen. Du hast einen Marcus Lawrence, der zurückkommt, der wieder sich zeigen darf. Und einen Trevon Diggs, der wirklich ein absoluter Ballhawk gewesen ist, auch wenn er in Coverage immer mal wieder Probleme hat, aber zumindest fängt er viele Interceptions, man hat ja sowieso 34 Takeaways letztes Jahr gehabt, aber das zu wiederholen, wird für Dan Quinn und seine Unit nicht so einfach.
Nee, das wird nicht leicht, also Trevon Diggs auch, wenn er wirklich sehr, sehr viele Interceptions gehabt hat, wie du schon gesagt hast, war es halt sonst auch der Fall, dass er wirklich oft geburnt wurde oder auch wirklich schlecht ausgesehen hat in der Coverage und auch sonst muss ich sagen, ich weiß es nicht so wirklich mit der Defense. Du hast wirklich mit Micah Parsons ja den Defensive Rookie of the Year letztes Jahr gehabt. Der hat wirklich wahnsinnig gut gespielt. Und auch mit Dexter Lawrence hast du immer noch einen sehr, sehr guten Pass-Rusher. Aber danach, finde ich, wird es halt echt schon schwierig. Das Safety-Duo ist echt noch okay mit Malik Hooker, der ja nach zwei schlechteren Saisons jetzt 2021 echt wieder auch gut gespielt hat und Jayron Kearse, ja, war auch 2021 echt gut dabei, aber sonst muss ich sagen, gefällt mir das nicht wirklich, vor allem die Interior Defensive Line mit Neville Gallimore und Osa. Puh, ich weiß gar nicht, wie ich den noch.
Ich will jetzt sagen, Osa Udigijuwa.
Ja, zwar beide sehr, sehr junge Spieler, aber halt bis jetzt nicht wirklich gute Leistungen gebracht. Also hier wird es wirklich auch eine Frage sein, wie die noch sich entwickeln, weiterspielen. Mit Anthony Barr auf Linebacker hast du auch nochmal einen soliden Linebacker bekommen. Und ich finde, das fasst auch die Defense zusammen. Aufgrund der ja doch vereinzelt sehr guten Einzelspieler ist die Defense in Summe solide, weil damit auch einfach schlechtere Spieler ganz klar kompensiert werden können. Aber es wird nicht die Defense wird jetzt nicht sein, wovor sich wirklich viele Offenses oder auch gute Offenses fürchten müssen diese Saison.
Ja, das glaube ich auch. Also diese Defense wird nicht mehr, wird dieses Niveau vom vergangenen Jahr, glaube ich, nicht so ganz halten können. War ja auch, glaube ich, Platz 7 bei Points Allowed. Ich habe halt Zweifel. Also da hätte Dan Quinn danach wieder auf einmal zum Head Coach-Kandidaten gemacht. Ich glaube, sind alle ganz froh, dass es nicht geworden ist. Also alle Teams sollten sich da mal wieder ganz entspannt zurücklehnen. Ich bin sehr, sehr gespannt und wenn wir uns natürlich jetzt mit den finalen Predictions beschäftigen, bin ich sehr gespannt, Stefan, wer bei dir ganz oben steht. Ich habe schon so ein Gefühl, ich habe auch Gefühl, dass wir, glaube ich, dasselbe haben, aber trotzdem kannst du mir ja dein Ranking der NFC für das Jahr 2022 sagen.
Ich fange an mit den Giants an 4, den Commanders an 3, den Cowboys an 2 und den Eagles an 1. Und ich glaube auch, dass das du so hast, Sebastian.
Ich glaube leider auch. ich glaube auch, dass die Eagles, wenn das Ding gewinnen. Ich glaube auch, dass sind nämlich, glaube ich, relativ alle einig, glaube ich. Ich glaube, die Cowboys sind schon noch das zweitbeste Team auf jeden Fall. Also das müssen wir schon noch sagen, in der Division auf jeden Fall. Ja, und dahinter ist für mich nicht ganz Coinflip. Ich würde schon noch die Commanders ein bisschen davor sehen, noch vor den New York Giants, weil sie noch das bisschen bessere Team haben. Und ja, ist es halt genau dasselbe. Also von daher, sind wir mal gespannt, wie es am Ende werden wird. Wahrscheinlich wird es genau anders laufen. Aber gut, wir werden es dann sehen. Wir werden uns natürlich überraschen lassen, wie auch natürlich bei allen anderen Predictions. Solltet ihr die noch nicht gehört haben, dann natürlich unbedingt reinhören. Die AFC North, NFC North ist wie gesagt draußen. Die AFC East, wir arbeiten wie gesagt mit Hochdruck daran, dass ihr dann auch bald dann auf online kommt, damit ihr euch dann auch die natürlich anhören könnt. Und natürlich jetzt auch in den kommenden zwei Wochen kommt dann auch die South Division und auch die West Division. Also von daher unbedingt uns folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Rezensionen lassen bei iTunes oder Spotify. Habt ihr noch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Gerne natürlich 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterhin folgen auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram. Gerne folgen, gerne eure Kommentare da lassen, mit uns in Kontakt treten und dann auch eure Meinung natürlich da lassen, wie ihr denn die Division sieht. Und dann, würde ich sagen, hören wir uns hier bald wieder bei Interception am Football Talk.
Interception. Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.